Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Und mit diesem wunderschönen Intro begrüße ich euch recht herzlich zur neuen Folge, die Sendung mit den Gameleuten. Folge 2 von unserer dritten Staffel. Wir sind ganz frisch im Oktober und ganz frisch in der dritten Staffel. Und mit mir meine ich natürlich euch, die HörerInnen, um auch schon mal schön gegendert zu haben. Mich und meinen geliebten Co-Moderator und Lebemann, Freund, Idol, Max Nikolas Maria von uns zu Nachtzeit.
Idol auch. Das ist mir das allerwichtigste Idol in dieser Auflistung. Hallo Lukas.
Glaub auch, oder?
Hier spricht euer aller Idol, Max Nikolas Maria von uns zu Nachtzeit. Prinz von Hessen und König von Deutschland. So wie Echo einst. Naja.
Du hast den Titel aber besser gehalten, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Ja. Es ist viel los in meinem Königreich, aber ich bin trotzdem auch hier, um für euch zu podcasten. Soll die mit ihrer GroKo doch machen, gucken, wie sie, wann die schon irgendwie.
Ja. Ja, da habe ich mich auch gefragt, wie du dich bei den Sondierungsgesprächen natürlich positionieren wirst. Ich meine, dein Okay ist ja praktisch die Entscheidung, ob diese Regierung stattfindet oder fällt.
Ich sage immer, Hauptsache GameStop macht zu. Das ist das, was in meiner Ecke immer kommt.
Die Vorstellung, dass du einfach so in so ein Gespräch reinkommst, weißt du, Christian Lindner, die Grünen, Olaf Scholz, alle an einem Tisch und du kommst so rein, Leute, ist mir scheißegal, was ihr macht, Hauptsache GameStop macht zu.
Es reicht mit denen auch mal. Tschüss und dann weggehen.
Ja.
Dann hörst du mich nur so laut in Five Guys Shake schlürfen. Bacon Shake hätte ich nicht gedacht, dass das so lecker ist aus der Ferne des Raums. Und dann geht so eine Tür zu. Man hört so einen Donkey Kong Automaten. Ja. Das ist das, was. So mache ich Politik irgendwann mal.
Auch ein typischer Auftritt von dir, wenn man dich privat trifft.
Ja, so nimm dich. Einfach nur so. Ach toll.
Ja, wie geht's denn dir?
Ja, was. Ich habe gerade eine Karma-Erfahrung gehabt, die so seinesgleichen gesucht hat, dass ich es fast nicht fassen konnte. Ich erzähle ganz kurz die Geschichte. Die ist sehr unspektakulär, aber sie ist trotzdem irgendwie, für mich war sie so richtig so, oh mein Gott, ich glaube, mein Leben wurde gerade umgekrempelt. Und zwar, ich war beim Edeka. Da, wo alle faszinierenden Geschichten eines Königs starten. Im Edeka, in Edeka in Aschaffenburg. Und gibt zwei, drei Edekas, also es war so der ganz am Ende der Würzburger, wo man schon fast hinten in Geilbach ist. Mhm. Und ich war da vor ein paar Monaten mal gemeinsam mit Jess und wir haben uns Sushi geholt und haben das damals an diesen Selbstbezahlungskassen bezahlt. Und ich habe damals nicht aus böser Absicht, sondern aus völliger Verdattertheit eins dieser Boxen nicht bestellt, diese Bento-Boxen nicht bezahlt. Das habe ich aber erst gemerkt im Auto und als Jesse meinte, du hast gerade nicht die Bento-Box bezahlt. Und ich war so, doch, ich habe alles bezahlt. Nee, hast du nicht. Und sie hat aber auch nichts gesagt, weil da über Leute waren, hat gedacht, so nicht, dass, wenn sie jetzt irgendwie blöd sagt, so du hast es nicht bezahlt, dass das irgendwie so ein komisches, also sie wollte gesagt, sie wollte das mir erst später sagen. Und ich habe dann auf die Rechnung geguckt und habe festgestellt, krass, okay, du hast die Bento-Box nicht bezahlt, du bist einfach rausmarschiert. Da gibt es auch so eine, also diese Teile, wo du rausläufst, die musst du sogar noch mit deinem Kassenbeleg aufscannen. Also ach, die krass. Sind zu und da ist ein Barcode drauf, wenn du bezahlt hast und dann geht die Tür auf. Na gut. Und deswegen, ich bin da sogar noch gegengelaufen und dann habe ich erst diesen, und die hat sich noch gedacht, so, okay, krass, jetzt kriegen wir Ärger und dabei hatte ich nur meinen Barcode nicht gescannt. Naja, auf jeden Fall saßen wir im Auto und haben uns dann kaputt gelacht und ich habe es damals auch, ich glaube sogar im Stream erzählt an dem Tag. Also Leute, hier Gangsterschiss, heute ist wieder richtiger Rap-Kram hier abgelaufen und so. Und war ich heute wieder in diesem Edeka, seit dem letzten Mal, und habe mir wieder Sushi gekauft und habe auch diesmal penibel darauf geachtet, dass ich das auch bezahle. Und hatte mir noch, weil ich bin so durchgelaufen, habe so geguckt, ob ich mir noch irgendwie so eine, weil ich liebe ja so Soßen. Ich bin ein riesiger Fan von Soßen, jeglicher Form. Und habe dann noch gesehen, dass die diese japanische Mayo haben. Mm. Ich weiß nicht, wie die heißt. Diese hat so, die
ist
so.
Ist das nicht Kewpie so oder Kewpie oder so?
Ja, genau die. Und mit so einem Baby drauf. Und
genau.
Die habe ich mir dann, habe ich, die hatten die da und ich war so, oh krass geil, die haben die japanische Mayo, die ist das Geilste, mitnehmen. Und bin dann raus an diese Selbstzahlungskasse, hab das gezahlt, hatte alles in der Hand, also beim Rausgehen hatte auch alles auf der Rechnung drauf, geh raus, scan das Ding, beziehungsweise lauf wieder, gleicher Fehler, vor mir ist jemand rausgegangen, ich hatte alles schon in der Hand, dann ging das Ding aber zu, ich, oh, jetzt muss ich wieder abstellen, meinen Kassenbon rausgraben, so, oh fuck. Mhm. Okay, hab alles schnell auf die Seite gestellt, mache die Tür auf, nehme meine Sachen, fahre nach Hause und stelle fest, fuck, du hast deine 7-Euro-Mayo stehen lassen. Und so hat sich sozusagen das Karma zumindest zu 2/3 wieder zurückgeholt, was ihm am gleichen Ort. Am gleichen Ort.
Edeka in Aschaffenburg ist die Balance wiederhergestellt. Der Laden gibt,
ja,
aber der wirklich, Laden nimmt
das Ding
auch.
Ist Yin und Yang.
Ja.
Also irre.
Fantastisch.
Dass mir das einfach am gleichen Ort, an der gleichen Stelle in meiner Verdattertheit und beides aus einer Verdattertheit heraus. Ne?
Und beide Male nach dem Wunsch, japanische Köstlichkeiten mitzunehmen.
Absolut. Wahnsinnig dumm, aber auch jetzt ist das wirklich für mich, war für mich so ein richtig so, das sind die Momente, wo so Leute so, wo sie ihr Leben umkrempeln, also, so weil sie die Mayo irgendwo stehen haben lassen. Ich war wirklich so, boah, krass, das ist, nennt man Karma. Und als mir es aufgefallen ist, war ich richtig ehrfürchtig. Ich war nicht so, oh, scheiße, sondern ich war richtig so, das ist Karma. Und dann war's wie so ein Depp eben am Auto gestanden und laut vor mich her gesagt, also wenn das einer beobachtet hat, wie dieser Trottel am Auto, das ist Karma.
Und ja, man muss sagen,
mit weit aufgerissenen Augen ins Nichts starte. Naja.
Du hast dann jetzt halt auch den perfekten Aufhänger, wenn du so in 3 Jahren dein esoterisches Selbstfindungsbuch schreibst.
Ja.
So irgendwie finde deine innere Größe und für dich war halt der entscheidende Moment der Edeka am Aschaffenburger Stadtrand.
Absolut richtig.
Gibt schlechtere Orte, gibt, glaube ich, aber auch coolere.
Gibt auch, es ist so ein mittelmäßiger Ort. Ja, das ist auf jeden Fall mir gerade passiert. Das ist das Spektakulärste, was heute passiert ist. Ansonsten, sehr viel Arbeit. Ich habe, der Laden, es ist sehr, sehr interessant, wie der Laden so funktioniert. Also am Samstag habe ich die Tür aufgeschlossen und bis 16:30, wir machen eigentlich 16:00 zu, waren konsequent Menschen da drin.
Oh, krass.
So, dass ich wirklich auch so teilweise zu Jesse sagte, so, ich weiß nicht, A, wie ich die Regale hier noch auffüllen soll, weil ich hab bald nichts mehr. Und zweitens, so Sätze wie, ich kann auch langsam nicht mehr stehen, weil ich auch, also es war wirklich überfordernd viel.
Es glaube ich.
Ja, also ich habe die Tür aufgemacht um 10 und normalerweise ist es so, hey, Rottgott, letzte Woche Samstag habe ich die Tür aufgemacht, da kam erst mal eine halbe Stunde keiner rein. Mhm. Ist ja auch klar, samstags morgens um 10 in einem Café Rottgau. Aber dieses Mal so, es gingen die ganze Zeit einfach nur irgendwelche Bustüren auf und stürmten irgendwelche Leute raus, so irgendwelche Truppen. So, dass dabei nicht noch die 80-Musik lief. Das war so, die waren auf einer Hochzeit und sind am nächsten Tag zurückgefahren, haben einen Umweg geil, über uns gefahren. Die waren sau witzig und sau nett drauf.
Das finde ich aber auch schön.
Die waren mir sehr, sehr, die habe ich sehr, sehr gemocht. Und die waren auch alle so, die sind auch, also das, so hast du halt die ganze Zeit, ne? Leute immer nicht so 2 oder einer, sondern immer so 7. Okay. was natürlich auch mega schön ist. Also das ist natürlich, das bestätigt ja, dass wir das Richtige getan haben und tun. Aber es ist auch, dienstags ist immer noch so, also mein Geheimtipp, wenn ihr mal Ruhe haben wollt, dienstags vorbeischauen. Ich hatte letzte Woche 3 Kunden. Die haben auch alle was gekauft.
Aber, das ist doch wenigstens schon mal gut.
Ja, also auch da war tatsächlich, da hätte man gar nicht gedacht, dass das 3 Leute waren, wenn man die Summe am Ende gesehen hätte. Aber es war trotzdem so, es waren halt 3 Leute da. 3 Männer. Und das war's. Und dann vorbei. Ja. Und, aber das ist dann der Dienstag. Und die restliche Woche ist es so, hast du mal ein bisschen mehr, hast du mal ein bisschen weniger. Aber es ist schon, ich sage immer wieder, das Schönste daran ist, dass es eine Offline-Erfahrung ist. Und das macht mir extrem gute Gefühle. Nur muss ich halt jetzt meine Arbeitszeit ein bisschen besser einteilen, weil wie ich eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt habe, gerade so Freizeit, sage ich mal, so mittel. Und dann mache ich ja nicht nur das, sondern machen wir ja auch noch das hier und wir machen auch noch Autokino und wir machen auch noch Nukular und ich mache auch noch Werbung für Ubisoft gerade, wo jetzt wieder anlässlich des Far Cry Releases ein neuer Clip gedreht werden musste. Und dann mache ich noch diese, mache ich noch das und mache ich noch das und dann merkst du irgendwann so, ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. und dann ist auf einmal die Woche wieder rum. So, ne? Und das ist jetzt auch mit Samstagsarbeiten schon doll. Schon
ja.
Doll. Da aber es ist alles schön und macht Spaß.
Das ist ja auch die Hauptsache. Ich finde es aber auch gut, dass du hier mal auch darauf aufmerksam machst, auf die Schattenseiten von einem Laden, nämlich was ist, wenn zu viele Kunden kommen und der Shopbesitzer keine Pause mehr hat.
Das so nämlich. Ist,
da muss man auch mal an den Shopbesitzer denken und gar nicht im Sinne von nicht kommen, sondern einfach noch schneller den Kaufvorgang durchführen.
Und auch mehr kaufen, damit es sich noch mehr lohnt.
Diese Momente mit, brauche ich diese Statue für 70 Euro jetzt wirklich? Gar nicht erst stellen, einfach nehmen. Was da ist und was irgendwie, weißt du, Marie Kondo-mäßig, was Joy sparkt, einfach direkt nehmen. Gar nicht aufs Preisschild schauen.
Ist so.
Das ist also...
Ja, vor allem bei so Hot Toys-Figuren, gar nicht nachdenken.
Gar kein Problem.
Und so ein 490 Euro Venom-Pool, warum dann noch irgendwie zögern?
Ja, das ist ja eine Wertanlage auch.
Ja.
Also, wenn ihr da unsicher seid, so für 30 Euro komme ich auch und mache euch die Shopping-Begleitung. Ich führe euch da spirituell durch, damit ihr da am Ende alle glücklich rausgeht.
Ist gar kein Problem. Man muss die Leute auch mal was anfassen lassen. Ne? Man muss immer so komm, wir holen, wenn die vor der Vitrine stehen, so, ja, komm, ich hol das jetzt mal raus. Ich zeig dir das mal. Und dann gucken die sich das so genauer an. Und dann ist das Ding schon vor denen. Ja. Dann ist man schon einen Schritt weiter gegangen, als sie in dem Moment wollten. Und dann ist die Unsicherheit, schlägt dann langsam in Begeisterung um. Und
Ich lerne
Taktiken.
Ich glaube, das ist auch dann wie so im Tierheim. Weißt du, wenn du den Hundewelpen schon in der Hand hattest, den kannst du ja nicht mehr zurückgeben.
Ja.
Da sagst du ja nicht, ach nee, du musst jetzt aber trotzdem hier bleiben. Ich muss jetzt eine vernünftige Konsumentscheidung oder so treffen. Da sagst du, nee, der Hundewelpe kommt mit und die Venompool-Statue.
Ist so.
Am Ende ist es ganz einfach. Und die einfachen Antworten findet ihr immer hier.
Am Ende ist es einfach, ganz einfach. So ist es nämlich, Leute. Das ist der Lukas und der Lukas arbeitet dann jetzt auch bald bei NTG. Ja. Coming soon.
Die gelben Leute, die Kaltakquise-Show.
Naja, wie geht's dir denn, Lukas?
Ja, du, mir geht's ganz gut eigentlich. Ich war bis vor einer Stunde noch im Urlaub.
Ach, guck.
Was ganz gut ist. Also ich hatte, das ist das Erdende an Urlaubserfahrungen, die ich mache. Das waren jetzt 5 Stunden Bahnfahrt von dem Ort, wo ich war, zu hier. Und das war schon wieder so viel Stress, dass der Urlaub auch eigentlich schon wieder in so einer, weißt du, schön ins Langzeitgedächtnis schon überführt wurde, weil es fühlt sich nicht so an, als wäre das alles gestern passiert.
Mm.
Das ist super, lieben wir. Aber es war tatsächlich ein sehr schönes Wochenende. Ich bin viel gegangen, hab viel Nordseewetter abgekriegt und das war einfach eine schöne Erfahrung.
Hab's gesehen, du hattest auch viel Nordseewetter im Gesicht.
Oh ja.
Auf dem Bild, was ich gesehen habe, ja.
Ja, das war so ein bisschen das Problem. Ich bin ja wirklich so ein großer Freund von Meer. Und die Wetterprognosen waren halt fürs ganze Wochenende eigentlich ziemlich beschissen. Und hab dann halt, Samstag hatten wir extrem Glück, alles schön, mega, nicht geregnet. Sonntags war das Wetter für Scheiße angesagt und deshalb sind wir nach Bremerhaven ins Klimahaus gefahren. Mhm. Was aber zum Glück direkt am Meer ist.
Nicht zu verwechseln mit dem Klimansland.
Nee, das ist richtig. Ich glaube, Klimansland, weniger Eintritt. Dafür nicht ganz so viele verschiedene Aktivitäten, die man da machen kann. Also Klimahaus schon krass. Weil du läufst da praktisch so ein Längengrad lang von Bremerhaven aus. Und dann haben die für jedes Land haben die so spezielle Bereiche, wo dann auch die Wettersituation teilweise so ist wie in dem Land. Was dann in der Sahara relativ unangenehm ist, weil da ist dann eine sehr trockene Hitze in den Räumen. In der Antarktis ist es ganz cool, weil du läufst dann durch einen Raum, der einfach -7 Grad hat und wo so die Eiszapfen von der Kühlung hängen und so. Und ja, da war direkt nebendran noch der Deich und haben gesagt, können wir ja mal die 20 Minuten, bis wir unseren Slot haben, noch nutzen. Und das war auch eine schöne Erfahrung. War halt sehr nass und windig und kalt. Aber da hat die Sahara dann im Ende wieder auch alles getrocknet. Das war toll.
Guck mal an,
was
du alles erlebst. Das wusste ich gar nicht, dass sowas gibt. So Räumlichkeiten, wo man so durch die Wetterzonen läuft.
Das wusste ich auch nicht. Aber ist ja gut, wenn man sowas nicht alleine planen muss, ne? Weil es gibt immer Leute, die irgendwas wissen.
Es gibt immer Leute, die irgendwas wissen. Lukas voll.
Ist so, also die, heute bin ich gut zitierwürdig. Dürft ihr alles aufschreiben? Rechte liegen natürlich bei mir, ne?
Ja, wir machen so ein kleines gebundenes Buch am Ende des Jahres. So wie mit Phil Dunphy auch so.
Ja, meine größten Weisheiten.
If life gets you lemonade, make lemons out of it. And life will be like, what?
Was mich zu dem Thema bringt, ich will tatsächlich bald einen Modern Family Rerun machen, weil ich beim ersten Mal in Staffel 6, glaube ich, ausgestiegen bin und die Serie jetzt ja beendet ist und ich irgendwie trotzdem gerne wüsste, wie es ausgeht. Ich weiß aber nicht, wie du das fühlst, also ob du Modern Family überhaupt als Thema so...
Ich finde Modern Family grandios. Mhm. Ich habe aber auch nie weitergeguckt als Staffel 3. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht so richtig sagen, warum. Das ist irgendwie einfach missglückt mit mir und Modern Family. Und dabei liebe ich das.
Genau.
Und ich habe irgendwann angefangen, die erste Staffel noch... Ich habe die erste Staffel inzwischen schon so 3-mal oder 4-mal gesehen, weil ich immer wieder anfange mit so, jetzt fange ich nochmal neu an. Mhm. Und jetzt will ich alles sehen. Und jetzt ist ja auch die letzte Staffel auf Netflix erschienen vor kurzer Zeit. Also ja, okay, jetzt gucke ich alles. Und jetzt habe ich es wieder nicht. Ich muss es irgendwann noch gucken. Das ist auf jeden Fall noch, also das wäre dumm, das nicht zu sehen, weil das wirklich eine grandios gut geschriebene Serie ist, die Comedy einen ganz, ganz großen Gefallen getan hat, die letzten 10 Jahre, 12 Jahre. Ja. Aber man selber halt einfach, ey, das ist ganz, das Problem habe ich mit ganz vielen Serien. Mhm. Ist mir in letzter Zeit aufgefallen, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe und ihnen gesagt habe, so, das habe ich damals gesehen, wie weit hast du denn das geguckt? Mhm. Zum Beispiel, My Name is Earl.
Ja.
Und da war ich so, bis zur Staffel 2,5. So. Also ich habe bis in die dritte reingeguckt, aber nie fertig. Hm. Warum? Weiß ich nicht. Hast du Dexter je fertig geguckt? Nee, da fehlen mir 2 Staffeln. Warum? Weiß ich nicht. Hast du Lost fertig geguckt? Nee, fehlt mir 1 Staffel. Warum? Weiß ich nicht. Und so weiter und so fort. Also so ist das ganz, 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 ganz oft in meiner Serienhistorie, dass ich ganz viele Sachen angefangen habe, die ich auch sehr mochte und dass es keinen erfindlichen Grund gibt, warum ich sie nicht weitergeschaut habe. Und dass jede für mich beendete Serie ein Triumph ist.
Ist bei mir aber auch so.
Also wir leben in einem so krassen Überangebot, dass es natürlich, dass es, also deswegen ist es auch so absurd gewesen, eigentlich mit Fresh off the Boat anzufangen, weil ich war so, jo, jetzt hast du hier eine Serie, von der gibt es auch schon wieder 6 Staffeln. Ja. Die ist zwar abgeschlossen, aber trotzdem so 6 Staffeln. Und ich ziehe das aber eisern durch, weil ich mir denke so, ich will jetzt auch mal wieder so für mich dieses Erfolgserlebnis einer abgeschlossenen großen Serie haben. Aber es kann auch passieren, dass ich noch die 3. Staffel zu Ende gucke, alles daran liebe und dann einfach vergesse, dass es das gibt und dann nie weitergeschaut habe. Und das ist nervig.
Aber das Gute ist ja, es gibt ja diesen Podcast und es gibt auch mich, auch abseits von diesem Podcast, ist ein Fakt, aber ich schaue das ja auch gerade und ich werde dich einfach regelmäßig daran erinnern, dass da eine Serie auf dich wartet, die dir gute Gefühle macht. Und,
die mir sehr gute Gefühle macht.
Ja.
Und ich habe viele angesteckt damit, ne? Du bist auf jeden Fall eingestiegen.
Ja. Auch wenn ich betonen möchte, ich glaube, ich bin Early Adopter. Also war ja gefühlt nach der Podcast-Aufnahme, wo du mir das erste Mal davon erzählt hast, dann ging als die Aufnahme fertig war, ging bei mir Disney Plus an.
So.
Eigentlich wie so bei euch auch. Also so sollte das bei euch eigentlich sein.
Haben auch viele mir geschrieben, dass sie deswegen gelbe Leute jetzt gucken. Und ich habe es jetzt auch in die neue Folge Nukular mitgenommen als Thema, weil wir so einen flotten Dreier gemacht haben, was ich ja hasse, dass das so heißt, aber wo jeder halt ein Thema mitbringt. Und genau, dann habe ich, da hatte ich Fresh off the Boat dabei und habe davon erzählt, wie sehr ich das mag und so mit dieser ganzen, diese 1000 dummen Referenzen, die da drin versteckt sind. Ja. Shaq Fu. Es geht so oft um
Shaq Fu. Das finde ich nur krass.
Hast du die Folge schon gesehen, wenn Shaquille O'Neal das Autohaus hat?
Das ist das Geilste, wo er dann hinter der letzten Tür steckt.
Ja. Oh.
Großartig. Okay,
you made it this far. Und dann, we don't want another Shaq Fu. Ah, Mann, weil alle so ehrfürchtig für diesen Flop immer reden. Ah, ja. Oh, das liebe ich. Ach, das ist schön. Also ich mag halt auch die ganzen kleinen Zitate da drin, diese ganzen 90er-Geschichten und sowas. Das macht schon sehr viel Spaß und lieb ich sehr doll.
Ja. Und ansonsten, also bei mir ist es gerade so, ich freue mich total drauf, dass jetzt Oktober ist und dementsprechend Spooky Season und habe auch irgendwie wieder vor für mich, einmal zumindest durch alle Treehouse of Horror-Geschichten zu gehen und irgendwie so den ein oder anderen gruseligen Film zu sehen.
Ich habe gestern gesehen, dass, ganz kurz, weil du das gerade ansprichst, habe gerade gesehen, dass die alle Sachen sortiert haben bei Disney Plus.
Mhm.
Und zwar, dass du jetzt gibt es eine Horror-Sektion, eine Horror- und Grusel-Sektion, und die ist dann auch nochmal unterteilt in wegen Star natürlich in Sachen für Erwachsene. Da ist dann ist viel American Horror Story dabei und vor allem jetzt dieses neue komische American Horror Stories, was ja grauenvoll sein soll. Ich habe mir am Wochenende gedacht, Plots erzählen lassen. Es gibt eine Folge mit Danny Trejo, als der, in einem, der Influencer tötet als Weihnachtsmann. Also das, ich habe das nur erzählt bekommen, war wirklich so, boah, klingt das alles scheiße. Oh, klingt das alles unfassbar scheiße. Oh Gott,
ich weiß gar nicht, wer. Also im wunderbaren Mancave-Discord, dem ihr natürlich auch alle gerne beitreten dürft, wurde da, glaube ich, sogar relativ positiv von erzählt. Aber vielleicht verwechsel ich es auch. Daher nenne ich jetzt keine Namen.
Na, die ersten zwei Folgen waren vielleicht okay. Also Jesse ist halt ein riesen American Horror Story Fan. Captain America Fan. American Horror Story Fan. Und die hat auch alle Seasons geguckt und so und kennt sich, ist voll im Game. Und ich fange ja immer mal alle paar Jahre eine Staffel an und bin nach einer Folge schockiert, wie schlecht American Horror Story ist. Also ich bin jedes Mal wirklich so, das ist so schlecht auf allen Ebenen. Ihr wollt mich doch komplett verarschen, wie scheiße das ist. Diese Hotelstaffel, diese Apokalypsen-Staffel. Ich habe da immer die erste Folge, diese 84er-Staffel, wo ich dachte, was soll denn schieflaufen, wenn du eine Staffel 84 ansiedelst und machst sie so 80-Slasher-mäßig. Alles daran ist schrecklich. Es ist furchtbar erzählt. Es ist so, wir haben so viel krasse 80er-Referenzen die letzten Jahre gesehen und so einen guten Umgang damit. Allen voran natürlich Sachen wie Stranger Things, aber auch so andere Sachen. Und dann gucke ich das, mir wirklich schockiert, wie schlecht das geschrieben ist. Wie schlecht das vorgetragen ist. Wie schlecht alles daran ist. Ich war wirklich einfach nur wütend. Und ja, deswegen, mich kann man American Horror Story jagen im negativsten Sinne. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich eine der schlimmsten Serien, die wir momentan haben. Ich verstehe nicht, wie sich dieses Konzept über 8 Staffeln tragen konnte. Und jetzt gibt es diese American Horror Stories. Und ich höre, auch alles, was ich davon höre, klingt einfach nur nach was, was mich wahnsinnig, wahnsinnig abturnt. Und deswegen werde ich es mir natürlich nie anschauen, weil ich natürlich meinem Motto treu bleibe. Ich gucke mir nichts an, was mir nicht gefällt, weil ich habe nicht die Zeit habe ich nicht mehr. Aber deswegen, also ich habe da eine ganz große Ablehnung gegen.
Das ist,
und das, was ich mitbekommen habe, klang nur überliefert aus Erzählungen und Sagen. Aber das, was mir gesagt wurde, das war wirklich eine Katastrophe.
Für dich ist die Quellenlage da eindeutig, das finde ich auch komplett legitim, ne?
Ja, und aber ansonsten, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt einen sehr, sehr schönen Horrorreiter und darunter gibt es auch alle Treehouse-Folgen hintereinander. Und das ist natürlich ganz cool.
Das ist vor allem in der Hinsicht cool, weil ich, habe die Folge, also wir haben ja nächstes Mal den 20. Horror, Oktober oder? Und dementsprechend unser Halloween-Special natürlich.
Genau.
Und dann wollte ich schon mal so ein bisschen, ne, gucken, welche Folgen eignen sich da so. Und da gab es das noch nicht. Und dann war ich so, ach schade, dass es diese Sammlung von den Treehouse of Horror Sachen nicht mehr gibt. Ja, jetzt sind sie wieder da. In Pock-Form.
In Pock-Form sind sie zurück. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und auch viele andere schöne Sachen, wie gesagt. So, ne? Hokuspokus und so.
Nightmare Before Christmas ist noch Christmas. Drin.
Natürlich, natürlich.
Und halt auch so viele so kleine Shorts und was ich mag, auch wenn ich nicht glaube, dass ich da großartig viel sehen werde, ist, dass sie halt auch teilweise aus diesen Star-Serien und so nur die Halloween-Specials in einer Liste haben. Ja,
das haben sie auch gemacht. Ist echt gut.
Ja.
Echt eine coole Geschichte.
Mögen wir.
Wissen wir eigentlich schon, welche Treehouse-Folge wir gucken?
Nee, ich habe 3 jetzt erstmal rausgesucht dann. Also, wenn du, normalerweise machen wir es am Ende, aber wenn wir gerade drüber sprechen, können wir auch jetzt drüber sprechen.
Gib mir mal zumindest, also wenn ich mich nicht entscheiden kann, kann ich mich bis zu Ende der Folge entscheiden. Aber was wollen wir denn?
Also, ich habe 3 zur Auswahl, wie gesagt. Einmal Treehouse of Horror 7. Das ist die Folge, wo unter anderem Hugo auftaucht.
Ah.
Dann Treehouse of Horror 10. Das wäre, ich sag mal, die Xena-Folge mit dem Collector. Oder Treehouse of Horror 11, das ist die Folge mit den Pinguinen.
Ja, die schließe ich schon mal aus.
Fühlst du die Pinguine nicht?
Geht. Ich sag 7.
7.
Du bist mir momentan, du gehst mir momentan zu sehr mit Ach und Krach in diese 10er, 11er, 12er Staffeln rein.
Ey, es ist kein.
Ich muss dich mal wieder ein bisschen zurückpeitschen. Zurück auf 7.
Ja, ist aber keine Absicht. Ist mir auch.
Stell dich auf die 7, Lukas.
Ist aber Season 8, ne?
Ach so, 8, ja, dann.
Ja, weil Treehouse of Horror erst Folge 2 angefangen hat.
Das ist die Folge mit Bart als Vogel, ne? Die erste. Legende, wo die Wände anfangen zu bluten.
Stimmt. Das wird die
noch Matsch, nicht die haben. Wände bluten wieder.
Naja, ne, wir haben ja noch. Also, wir sind noch für Jahre. Einige Halloweens zu haben.
Ja. Ja, nee, wir machen dann die 7.
Ja, finde ich gut. Wir sagen es am Ende dann auch, das ist Season 8, Folge 1. Treehouse of Horror 7 halt, ne? Aber
Folge, die achte Staffel hat mit der Treehouse-Folge angefangen.
Die 12. und die 11. übrigens auch. Also bei den anderen bin ich gerade nicht sicher, aber bei denen
Okay, dann war das anscheinend, ist es immer direkt in Oktober gefallen oder sowas.
Ja, ist so ein bisschen, je nach Release, ist es entweder Folge 1 oder Folge 4 beziehungsweise 5. Das sind so die großen Zahlen, die ich hier so finde in meiner fixen Recherche.
Okay. Wenn wir gerade bei Disney Plus und Simpsons sind, muss man natürlich auch erwähnen, dass die 32. Staffel letzte Woche klammheimlich auf Disney Plus gelandet ist.
Absolut korrekt. Mich haben schon Nachrichten erreicht, dass Leute es nicht mögen. Ich bin ehrlich, ich habe es noch nicht gesehen, daher kann ich nur. Also ich habe jetzt die Halloween-Folge zur Hälfte gesehen eben. Mhm. Ja, ne? Also, mal schauen.
War nix, oder was? Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich bin ja mit den neuen Staffeln überhaupt nicht vertraut. Deswegen habe ich auch einen Simpsons-Podcast. Aber ich habe da immer noch nicht so richtig den Drang, mich davor so durchzukämpfen, weil, wie gesagt, auch gerade Zeit so ein Faktor ist. Mich interessiert das natürlich wahnsinnig, aber ich habe auch so ein bisschen Angst vor diversen Heartbreaks.
Ja.
Irgendwie so. Deswegen muss man gucken.
Muss aber auch mal ganz pragmatisch sagen, ne? Also, das ist hier, also, das soll ja keine Arbeit sein, irgendwie eine Simpsons-Staffel zu schauen und irgendwie keine Herausforderung, gerade bei der aktuellen Zeitsituation. Wir haben noch so viele Folgen von den Staffeln bis 10. Das heißt, ich finde, wir können das ganz entspannt machen.
Mhm. Aber trotzdem haben wir uns ja heute für eine Folge entschieden, die du ausgesucht hast aus Staffel 12.
Das ist richtig.
Hast du jetzt noch was? Ansonsten noch ein ganz kurzer Patreon-Hinweis. Das wäre natürlich noch eine wichtige Geschichte.
Das ist wirklich eine wichtige Geschichte. Ich nutze die Zeit schon mal, um den ersten 21 Patroninnen zu danken, die dabei sind. Also dürfte ungefähr der aktuelle Stand sein.
Ich check das mal gerade.
Freue mich aber natürlich, wenn es mehr werden. Denn wir haben jetzt ja Patreon.
21 Patronen, $55. Leute,
ja.
Da ist doch schon, das brodelt doch schon richtig. patreon.com/diegelbenLeute. Leute mit T. Uns gibt's da auf Patreon, man kann uns unterstützen, weil dieser Podcast ja nicht so werbeübersät ist, wie ihr mitbekommt, da steckt ja viel Arbeit drin, deswegen wir freuen uns über ein paar Groschen, gell? Und checkt es einfach mal aus. Findet ihr auch in the Shownotes.
Exakt.
Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank an die ersten 21 Personen, die da am Start sind.
Auf jeden Fall schon mal sehr lieb.
Prost auch.
Da noch schön so, weißt du, mit dem Kugelschreiber eben gegen mein Wasserglas geschlagen. Ich finde, das war der Gong für das Ende des Vorgesprächs und für den Eintritt in die aktuelle Folge.
Gerne. Lukas, erstmal ganz kurz. Ja. Du hast dir die ausgesucht.
Ja.
Was war der Grund dafür? Magst du die besonders gern oder was war der Anlass?
Das ist keine von denen, ich sag mal, man hat ja so 4, 5, 6, wo man sagt, die habe ich immer in meinem Kopf. Die existieren da irgendwie auch in so einer Endlosschleife. Davon war es keine, aber das war eine Folge, die ich früher sehr, sehr mochte. Und die kam mir wieder so ein bisschen in Gedächtnis, tatsächlich wegen dem Podcast hier, weil wir da ja irgendwann mal über den Bloodhound Gang Ralph Wiggum Song geredet haben. Und da sind zwei Parts von diesem Song sind halt aus der Folge. Und dann hatte ich die so quer geguckt, sag ich mal, und hab mir gedacht, ach, ich finde die eigentlich extrem sweet. Die kann man mal machen.
Okay.
Du hast zu der keinen Bezug gehabt, zumindest. Also hatte ich zumindest.
Ich habe die auf jeden Fall schon mal gesehen gehabt. Aber wenn ich dir schon mal nur so sehr, 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 sehr lose den Plot wiedergeben kann, dann ist es kein gutes Zeichen, dass ich sie gut verinnerlicht habe. Ich habe sie auch auf jeden Fall, als sie losging, konnte ich sie wirklich nicht zuordnen bis zu dem Teil, dann, wo es dann so langsam losgeht mit der Boyband-Formierung, vor allem dann mit diesem Song, wo dann diese versteckte Message drin ist. Das hat mich dann alles wieder zurückerinnert und natürlich auch der Gastauftritt von NSYNC, dass das stattgefunden hat und dass die auch am Ende in den Credits zu sehen sind, das wusste ich alles. Genau, aber tatsächlich, das ist keine Folge, die für mich in Erinnerung bleibt und das ist auch eine der Folgen, die aus dem Teil der Simpsons, die sag ich mal, es gibt für mich drei Phasen bei den Simpsons. Die erste Phase ist die Zwei-Staffel-Findungsphase. Die ersten zwei Staffeln waren ganz anders vom Guck her, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Dann ab Staffel 3 waren die Simpsons auf einmal in dem größten Lauf, den sie hatten, haben eigentlich fast jede Folge Fernsehgeschichte geschrieben. So, das haben sie dann über 7, 8 Staffeln machen können. Und irgendwann ab Staffel 9, viele nennen immer die Skinner-Folge als den Wendepunkt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich das wo irgendwann auffällt, dass Skinner ja gar nicht in Wirklichkeit Skinner ist. Und wurde am Ende gesagt, darüber reden wir auch nie wieder. Da sagen viele Leute, dass es ein Problem war. Und dann geht es so langsam los. Ich finde, das passiert irgendwie schleichender. Ich kann daran keine Episode benennen. Finde aber auch so, dass so ab Staffel 9, 10 so ganz langsam so ein, in Anführungsstrichen, meine ich gar nicht so negativ, so ein Verfall stattfindet. Mhm. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen für mich festmachen können, auch heute an der Folge, warum das so ist. Also ich kann irgendwie einigermaßen benennen, warum ich die Folge oder diese Plots, die dann später kamen, und dazu zählen zum Beispiel auch der Ripwitch oder oh, was war denn, wir hatten vorhin noch so ein ganz, ganz gutes Beispiel aus dieser ganzen Zeit, die geheime Mr. X-Folge und sowas. Das sind so Folgen, die mag ich schon ganz gern, aber an denen stört mich auch immer was, was mich jetzt zum Beispiel an sowas wie der unheimliche Vergnügungspark oder sowas nicht stört. Mhm. Und ich kann das, glaube ich, einigermaßen benennen, aber da kommen wir später zu.
Da bin ich aber schon sehr gespannt drauf. Ich würde da ja prinzipiell sogar mitgehen, weil ich finde so, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ab welcher Staffel. Ich würde es auf jeden Fall ein bisschen später datieren. Aber da kommt halt, wird halt die Zahl an Folgen, die ich gut finde, immer kleiner. Ja. Also da gibt es immer noch gute Folgen drin, aber irgendwann sind das halt nicht mehr 15 von 20, sondern 8 von 20, 5 von 20. Ja. Und so kam dann irgendwann der Punkt, ich glaube, das, ich sage jetzt mal spätestens Staffel 18 oder so, wo ich halt die meiste Zeit einfach nur noch so eine Baseline-Unterhaltung hatte und eben nicht mehr diese krassen Momente. Wie gesagt, das soll ja, also es gibt ja in den neuen Staffeln gibt es zumindest ein, zwei Folgen, die ich echt auch ganz gut fand. Aber selbst die bleiben mir nicht so in Erinnerung wie die alten, wobei das kann halt auch alles, ne? So eine schöne Verklärung der Vergangenheit oder so sein, dass man da halt einfach nochmal einen anderen Bezug zu hat, weil man es als Kind gesehen hat. I don't know. Egal.
Ja, aber trotzdem, wenn wir jetzt über, also ich meine, wir machen jetzt diesen Podcast, wir sind in der dritten Staffel damit, ne? Und wir schauen da drauf. Ich sag dir ganz ehrlich, wir haben da schon einen ganz guten, also wir können ja schon ganz gut benennen, warum diese Staffeln so stark waren.
Das stimmt.
Und ich glaube nicht, dass sich eine ganze Dekade von Menschen darüber, also dann würden sich alle irren. Hm? So, weißt du? So, aber es, wir sind ja, die Welt oder die Wahrnehmung der Popkultur ist sich ja schon sehr einig, dass mit den Simpsons was passiert ist, was den Simpsons nicht gut getan hat. Also das ist ja, also irgendwann war ja ein Wendepunkt da, dass die Simpsons einfach belangloser wurden. Punkt. Was sehr schade ist, weil es einfach für mich trotzdem eine oder die beste Serie der Welt ist. So. Ja, und deswegen, keine Ahnung. Aber da, also da sind wir uns ja alle einig. Und das hat, glaube ich, nichts mit Verklärung zu tun. Das hat was ganz klar mit Writing war 10 von 10, Writing war irgendwann nur noch 7 von 10, irgendwann nur noch 5 von 10, irgendwann nur noch 3 von 10. Das ist, glaube ich, leider so bei den Simpsons.
Meinte ich auch gar nicht. Ich meinte nur, dass selbst eine gute Folge aus Staffel 30 mir nicht mehr in Erinnerung bleibt, wie die Folgen von damals, weißt du? Darum ging es mir nur. Nicht im Sinne von, dass das, dass es dieses generelle Gefälle nicht geben würde. Ich wollte irgendwas eben noch sagen. Ach, genau. Wegen Staffel 32 gibt es tatsächlich eine Folge, die ich auf jeden Fall bald schauen möchte und muss, weil es da ja ein Crossover gibt mit... Und jetzt, Adventure, nee, nicht Adventure Time, Gravity Falls, das war der Name.
Es gibt ein Mashup zwischen Gravity Falls und den Simpsons?
Also es taucht eine Figur von Gravity Falls in den Simpsons auf. Und zwar Bill.
Okay.
Und habe ich auch nur durch Zufall gesehen, weil, oh, ist das der Writer, Producer, Creator, Bill Oakley? Sich halt mega gefreut hat, dass das passiert ist.
Bin ich mal gespannt.
Ja,
also Bill Cipher, ja?
Genau.
Geil.
Sehr schön.
Lieb Bill Cipher.
Ich lieb auch einfach Gravity Falls. Das war...
Also, ja.
Ja. Die haben den Absprung aber rechtzeitig geschafft, genauso wie wir es jetzt auch schaffen werden, weil wir springen einfach in die Folge, würde ich sagen.
Ja, fang doch einfach mal an.
Genau.
Ich sag gleich dazu, bevor wir uns jetzt irgendwie die Bälle zuspielen, ich dann wieder so rumdruckse. Ich habe mir gar keine Notizen gemacht.
Ja.
Aber weil ich dabei Sushi gegessen habe, habe die Folge eben geschaut. Deswegen, du musst mich ein bisschen durch die Story führen.
Das ist kein Problem. Wollen wir einfach, so wie wir es immer machen, ich mache erstmal eine kurze Plot-Summary und dann gehen wir so ein bisschen durch. Du hast ja eben eigentlich auch schon gesagt, es beginnt relativ beliebig mit einem Beitrag über die Olympischen Spiele, bei dem Homer zur Erkenntnis kommt, dass er mit 38 jetzt seine letzte Chance hat, nochmal einen Marathon zu laufen und dass er unbedingt tun will. Weil was ist mehr on brand für Homer Simpson, als einen Marathon zu laufen? Den läuft er, Bart spielt dem ganzen Marathon einen Streich, indem er sich als Italiener verkleidet und als erster durchs Ziel rennt. Das fliegt auf und er muss gerettet werden von einem Fremdling, und zwar von LT Smash. LT Smash ist Produzent und möchte eine Boyband gründen mit Bart, Milhouse, Ralph und Nelson.
Nels.
In meinem Kopf die ganze Zeit so Ned und ich war so, nein, das ist es nicht, aber NE ist schon mal gut. Und ja, dann gehen sie eigentlich die ganze Folge dieses Boyband-Spektakel durch, die werden sehr erfolgreich, sie treffen NSYNC mehrfach und Lisa findet halt raus, dass das alles gemeine Militärpropaganda ist, indem sie subversive Nachrichten senden und versucht es aufzulösen. Schlussendlich beendet allerdings das Militär selbst das ganze Projekt und LT Smash, den wir dann als Lieutenant LT Smash kennen, wird wahnsinnig und greift das Mad-Studio an. Und ja, das ist so wirklich der kurze wilde Ritt durch diese 25 Minuten Simpsons-Geschichte.
Ja, ein ganz wichtiger Fakt daran ist natürlich noch, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, der große Gastauftritt von NSYNC,
genau,
die zweimal in der Serie auftauchen, plus dann nochmal den Credits natürlich bei den Dreharbeiten gezeigt, bei den Versynchronisationsarbeiten gezeigt werden. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was halt damals ganz, ganz krass war, glaube ich, gerade für so eine junge Band wie NSYNC, die damals war.
Ja.
So dieses, krass, wir sind in den Simpsons. Und dass sie halt so, wer da drin war, hat es halt damals geschafft. Das hatten wir schon ein paar Mal so. Die Liste von prominenten Gastauftritten in den Simpsons wurde immer mehr, mehr, mehr. Und auch für NSYNC war das damals eine riesengroße Ehre. Und es ist natürlich auch die große Zeit der Boybands, zu der die Folge gesendet wird. Wann kam die raus? 2000? 2001?
Ja, ich habe gerade geschaut, die Folge kommt in den USA 2001 raus, im Februar. Mhm. Und jetzt mehr oder minder Fun Fact. NSYNC gab es von 1995 bis 2002. Und zwar bis ins Frühjahr 2002 hinein. Und in Deutschland kam diese Folge raus im Frühjahr 2002, nämlich am 11.02.2002. Das heißt, zur NSYNC-Auflösung kam die deutsche Variante auf ProSieben.
Passend zur Trennung. Okay. Krass, haben die. Ich habe gedacht, die hätten länger durchgehalten.
Hatte ich auch gedacht, aber ich glaube, die habe ich einfach verwechselt.
Bye 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 war irgendwie viel später, hätte ich gedacht, 2004 ist oder so. Naja, macht da nichts. Also ich mag den Einstieg, also es ist der typische Simpsons-Einstieg, ne? Das ist ein ganz typischer Simpsons-Einstieg. Es gibt eine dumme Idee und die führt zu irgendwas, was dann eigentlich zum eigentlichen Plot führt.
Genau.
Was wir schon 100.000 Mal bei den Simpsons gesehen haben, was auch immer ganz gut funktioniert, finde ich hier okay.
Mhm.
Mit dem komischen Rennen. Mein Lieblingsgag daran ist auf jeden Fall der, wo man sagt, ach, Grandpa läuft ja auch mit. Nein, es ist nur Homer, der dehydriert ist und er sich das Wasser ins Gesicht gibt und dann wieder aussieht wie Homer. Da habe ich sehr gelacht vorhin.
Das liebe ich sehr.
Voll wunderschön.
Ich finde tatsächlich, also was ich auch einen wunderschönen Gag finde, ist natürlich der große Preis für den Marathonsieg, nämlich der Spaziergang durch Springfield.
Ja, ist auch sehr gut.
Das sind für mich auch so ein bisschen die Highlights an diesem Vorgespräch. Da gibt es wirklich ein, zwei richtig gute Gags, aber ansonsten ist es halt dieses, wir kommen jetzt irgendwie zur richtigen, ne?
Ja. Aber dabei muss man nochmal ganz kurz sauber, wie ausgeprägt ist eigentlich die Lynchkultur in Springfield? Dass sie Bart schon wieder töten wollen, weil er bei einem Marathon manipuliert hat. So, das ist einfach nur Wahnsinn. Vor allem, wie dumm er manipuliert hat, weil er rennt ja einfach so kurz vom Ziel einfach aus irgendeiner Gasse in den Marathon rein und sagt, oh, ich die Nächste verstehe. Mit italienischen Akzent. Und das verstehe ich gar nicht. Ich verstehe es nicht. Aber mein dummer Kopf war dann ganz kurz, geht das eigentlich wirklich? Weil Marathon kann ja keiner so gestern so richtig. Gestern war nämlich hier auch Marathon in der Innenstadt an der Aschaffenburg. Und habe ich gedacht, wenn ich jetzt einfach anfange, so ein bisschen mitzurennen und da vorne ist die Zielgerade, aber mal durchrennen, was machen die denn dann? Sag ich so, Leute, oder was geht? Naja.
Max, also nächster Aschaffenburger Marathon sehe ich dich mit einem falschen Bart und einer italienischen, so einem Italien-T-Shirt, am besten aus Dreieich.
Danke. Genau, aus Dreieich mit so einem. Vorne Italien, hinten Mexiko, weil man sich verstickt hat.
Schön Neonfarben, wie sie es gehört.
Ja, alles mit Neonfarben. Und drunter steht BRD. Na gut. dann kommt LT Smash.
Genau.
Der ja eigentlich einen falschen Namen hat, denn er heißt eigentlich Lieutenant Smash. Genau. Und der formiert diese Boyband. Hier mag ich auch sehr den Satz, danke NASA für die Maschine, die Stimmen der Boyband verändert.
Das finde ich auch so gut. Also ganz generell ja, dass dann wirklich dieses, es geht null um Talent, wir haben diesen Voice Enhancer, der ja praktisch das Autotune der frühen 2000er darstellt. Wir nehmen das einfach. Das finde ich stark. Ich finde, ein schönes kleines Detail ist ja, dass sie auch, also da ist die Story ja noch nicht so weit, dass man weiß, dass das alles von der Navy finanziert ist, aber dass sie bei Classified Records aufnehmen, was ja auch schon wieder so ein Militärsprech ist. Und in der Szene, wo das erste Mal alle auftauchen, kommt mehr oder minder die erste Line, die auch dann im Bloodhound Gang Song ist. Nämlich, wenn Ralph sich umdreht und sagt, ich bin eine Pop-Sensation.
Ach, Ralph.
Ja. Der in der Folge auch einfach wieder sehr unschuldig dumm ist.
Ja, ich kann mich einfach nur drehen.
Den liebe ich. Ja, da kommt es eigentlich zu dem Schulauftritt, wo Skinner als Buhmann hingestellt wird.
Auch großartig.
Ja.
Weil er sagt, nein, ich hab doch das hier alles, so halt die Fresse, Skinner.
Wir spielen den Song trotzdem. Aber ich mag eure Art von nicht aggressivem, was sagt er, nicht aggressivem Pop oder so.
Ja.
Oh, das finde ich extrem schön. Ja, und dann kommt das erste Mal NSYNC. Mit ihrem typischen, wir laufen in Choreo ein zu einem Sound aus No Strings Attached. Und da sind sie. Und sie sind alle da. Spannender Fakt zu der ganzen Aufnahme. Justin Timberlake konnte bei der Aufnahme nicht dabei sein. Also der musste später praktisch nachsynchronisieren. Wegen einem privaten Vorfall. Aha. Und Justin Timberlake sagt ja in dieser Folge die ganze Zeit immer so, hallo. Was mehr oder minder die Übersetzung von einem Word ist, was er sonst bringen würde. Mhm. Und das fanden alle Schreiber total witzig, dass der immer so praktisch so ein
Adlibs kickt.
Genau, dass er immer so Adlibs kickt. Justin fand das überhaupt nicht witzig, fand das auch nicht on brand, hat gesagt, das ist nichts, was er tun würde und hat es dementsprechend nicht aufgenommen. Er hat allerdings einmal Word aufgenommen und sie haben einfach immer wieder den gleichen Sound benutzt.
Mann, ey.
Das finde ich von Simpsons-Zeiten so frech. Aber auch so witzig.
Das ist wirklich sehr frech, aber auch witzig.
Ich würde sowas nicht sagen. Ja, das verstehen wir schon. Word. Weißt du, so wirklich so wie so ein TV-Total-Soundboard am besten noch.
Ja, voll. So fühlt sich's auch an.
ja, und die tauchen das erste Mal auf. Wichtige Frage für uns natürlich jetzt. Bist du früher ein Boyband-Mensch gewesen?
Oh, da machst du ein Fass auf. Also, pass auf.
Ja, nur mal kurz reingucken.
Naja, also ich muss dazu doch ein klein bisschen weiter ausholen, weil der Ex-Freund meiner Mutter war Konzertveranstalter. Mhm. Und ich war später, also natürlich, wann war das so? Wann war die große Zeit von BSB? 96, 97 ungefähr, weiß ich nicht mehr. Ich war ein Riesenfan von, also ich mochte Take That ein bisschen. Mhm. Ich habe die Trennung von Take That live miterlebt quasi. Also ich war zu diesem Zeitpunkt lief MTV bei uns auf Hochtouren, weil es war wirklich so, also für viele aus dieser Generation, wenn man Kinder fragen würde, würden sie dir sagen, dass die Auflösung von Take That für sie schlimmer war als 9/11. Das war wirklich was, also die Auflösung von Take That war so ein dermaßen schlimmes Spektakel. Ich erinnere mich noch an die Bravo, ich erinnere mich noch an die Bild-Zeitung, ich erinnere mich noch an alles, was dazu irgendwie passiert ist, an schreiende Kinder, dann noch das, wie ist denn dieser Song, mit dem Kinder, na 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 na. Das war der krasseste Take That Song. Never na 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 Never Forget.
Never Forget, ja. Wirklich in dem Moment habe ich den Titel gefunden.
Never Forget war so ein krass, ich krieg Gänsehaut. Es ist so ein geiler Song gewesen. Es war der perfekte Abschlusssong. Für Take That. Mhm. Und deswegen Take That habe ich krass miterlebt. Ich war dann wirklich ein richtig krasser Backstreet Boys Fan. Also ich fand die Backstreet Boys Fan in dem Sinne so, ich hatte ein Poster in meinem Zimmer von Nick Carter, wie er nackt auf einem Delfin sitzt, beziehungsweise in Badeshorts mit einem Delfin badet,
ja,
in einem Pool. Das hatte ich so. Und Was soll ich sagen? Ging so. Aber ja, ich war ein riesengroßer Backstreet Boys Fan. Ich fand auch Backstreet Boys nach wie vor immer die coolsten. Ich fand auch NSYNC ganz okay, weil ich halt auch einfach natürlich dann später eine große Sympathie für Justin hatte. Und ich glaube, Justin lässt NSYNC, dadurch, dass er noch so ein großer Künstler wurde, lässt er NSYNC immer am Ende des Tages größer dastehen, als sie waren oder als sie, oder, ne, die haben so, die Backstreet Boys haben sich ja so ein bisschen runtergenutzt, weil es die ja immer noch wieder so gibt in so einer halben Formation und ey, die machen alle immer noch irgendwie Mucke und manchmal treten die ja noch auf und dann hat das alles halt so ein bisschen diesen, yo, wir sind so ein bisschen alte Typen Vibe.
Ja.
Obwohl ich mir auch deren Instagram-Kanäle vor kurzem alle angeschaut habe und ich die alle durch die Bank weg sehr sympathisch fand. Also die waren alle irgendwie noch, AJ setzt sich ja super viel gerade ein für irgendwelche Sachen. Also ich glaube, die Backstreet Boys Jungs, die sind schon gute so. Also bis jetzt auf den Bruder von Nick Carter, Aaron Carter, der halt komplett out of his mind ist und sich irgendwie, hat er nicht OnlyFans und zeigt die ganze Zeit seinen Arschloch oder so? Ich weiß nicht mehr. Ist auf jeden Fall alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen bei Aaron Carter. Ich weiß es nicht, Leute. Deswegen, ich finde, waren riesengroßer. Also Backstreet Boys habe ich richtig krass mitgenommen. NSYNC, I Want You Back war ein oberkrasser Song. Dazu habe ich immer für ein Mädchen aus der Schule getanzt, weil ich sie beeindrucken wollte. Hat nicht geklappt. Ich hatte so immer wieder so Momente, wo ich Boybands krass fand. Aber das kann man schon so reduzieren auf Take That, Backstreet Boys, die ich sogar mal live gesehen habe, dann in der Höchstphase. NSYNC und auch noch, was ich ertragen musste, und zwar von meinem damals besten Freund, der Dennis, dem seine Schwester, die war ein Riesenfan von Caught in the Act. Und die hat Caught in the Act vergöttert. Und die Mutter von der hat immer gesagt, die Julia hat keine Freunde, die mit ihr auf ihr blödes Caught in the Act-Konzert gehen wollen. Du bist ja auch hier, du bist ja auch da mit dem Veranstalter bekannt. Ich gebe dir 50 Mark, wenn du mit dir auf ein Caught in the Act-Konzert gehst.
Oh.
Und das bin ich halt so, naja, dann habe ich halt in den sauren Apfel gebissen.
Ja.
Bin dann auf ein Caught in the Act gefahren. Und einmal hat sie gesagt, ich gebe dir nochmal 50 Mark, wenn du mir sagst, in welchem Hotel die sind. Und dann habe ich den Veranstalter gefragt, in welchem Hotel die sind. Und dann sind wir nämlich nach dem Auftritt direkt ins Auto gestiegen, sodass Julia nochmal am Eingang den Jungs winken konnte, wie die so mit Jacken über dem Kopf in den Hoteleingang gestürmt sind.
Das ist ja so großartig.
So habe ich Geld. Ich habe Geld damit bekommen, dass ich Groupies vermittle, quasi.
Mit 12 oder so.
und da musste ich. Und das werde ich nie vergessen, weil ich auf diesem Cordon-Konzert stand. Ich fand es einfach nur nervig und scheiße. Ich war ja Eddie Wong eigentlich.
Ja. Ne?
Also ich war so ein Typ, ich fand so Hip-Hop geil und war so langsam auf meinem so, ich höre coole Musik und ich will coole Sachen hören und Jay-Z und so Sunshine von Jay-Z finde ich krass. Ist so. Und Biggie mit Hypnotize und so. Und dann stand ich auf dem Caught in the Act-Konzert und hab dann einmal aus Spaß geschrien, als bevor die auf die Bühne gekommen sind, so, Elliot! Weil einer irgendwie hieß ja irgendwie so Elliot oder so, ich weiß nicht mehr. Und da habe ich den Namen aus Spaß gerufen, weil ich das so witzig fand. Und dann haben sich so ganz viele Mädchen umgedreht und meint so, hä, bist du eine Schwurke?
Wow.
Und war so, ja gut, Kinder halt mit 11, Mädchen halt, keine Ahnung, 90er, alles komplett dumm so. Und haben dann so mich so richtig so als, also haben mich richtig krass beschimpft, waren richtig, richtig kacke zu mir und haben dann auch mich die ganze Zeit so gestummt, haben auch gesagt, geh mal weg, du fetter Kranker. Du willst jetzt alle, geh mal weg, du fetter. Ich war halt 12, weiß gar nicht, was hier passiert. Und wurde ultra krass gemobbt, dass ich da vorne dabei stand.
Ey, wolltest 100 Mark verdienen auf zwei Termine und bist mit einem Trauma rausgegangen, das ist ja nichts.
Aber ich mir am nächsten Tag dafür ein Super Nintendo-Spiel gekauft habe beim Zack Videospiele, war mir alles egal. Da war ich so, jo, alles klar. Aber es war richtig. Es war richtig krass eklig. So. Keine Ahnung. War uncool von denen halt. Das war meine Boyband-Erfahrung. Also ich war dort. Im wahrsten Sinne des Wortes. I've been there. Und als ich war quasi auch mit Crockstar zum J fast ein Teil einer Boyband.
Ich finde, das war eine Boyband. Wir können das durchaus so zählen lassen.
Danke. Ich war der Nerd.
Was? Du warst der Bad Boy?
Ich war der Bad Boy und der Nerd.
das ist auch wichtig, weil ich habe überhaupt keine Connections zu Boybands gehabt. Also Take That wurde für mich tatsächlich erst überhaupt so ein Thema, beziehungsweise relevant, als sie sich 2005 wieder zusammengerafft haben. Da habe ich, weil durch, weißt du, diese paar Jahre Altersunterschied, da war das halt alles nicht so mein Thema. Wenn wir in der Grundschule Mädchen beeindrucken wollten, haben wir zu Freestyler von Boomfunk MCs versucht zu breakdancen. Das war unsere Art, Charme zu erzeugen. Dafür hatte ich allerdings zwei Aaron Carter CDs. Was auch irgendwie, also ich habe definitiv CD-mäßig auf der schlechteren Seite der Carter-Geschichte gestanden.
Mhm. Ja, verstehe ich. Sehe ich.
Aber machst du halt nichts, ne? Mhm. Ja, das wollen wir aber tatsächlich einfach. Mir fällt es auch gerade schwer, wieder in die Folge reinzufinden, aber das war mir wichtig zu wissen, weil ich noch nicht wusste, wie intensiv Boybands für dich ein Ding waren.
Es war tatsächlich ein richtig krasses Ding für mich. Also viel mehr, als man es je erwartet hätte. Aber so war es halt. Ich finde es ja auch irgendwie witzig, dass es so war. Ja. Aber man muss halt sagen, ich meine heute, ich weiß nicht, wie das heute so ist oder so, aber es war halt auch einfach, wenn man in den 90ern groß geworden ist, ich meine, ich gab ja dann noch irgendwann die Spice Girls und sowas, aber dieses Formieren von so Bands und so, also so gecast zusammengestellte Bands, ich meine, das gibt es bis heute noch, aber das hatte in den 90ern schon ein ganz anderes Faszinosum. Also ja. Das war schon ein ganz anderes Level. Fand ich krass.
Jetzt ist das doch, also erfolgreich gibt es das doch auch eigentlich mehr nur noch so im asiatischen Markt, oder? Oder ist das eine falsche Perspektive von mir? Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass irgendwie noch, also es gibt keine neuen Backstreet Boys, aber es gibt ja dann sowas wie BTS
halt,
und so.
Ja, BTS ist halt dann, genau, da geht's halt, ich glaube, in dem Sektor geht's halt gerade weiter.
Ja.
So. Aber, also ich glaube, wenn ich auf die amerikanische Popkultur schaue, dann ist das Thema eigentlich erledigt. Es sei denn, ich übersehe gerade irgendwas ganz Dolles, aber dadurch, dass halt einfach Rap oder auch so Pop auch so einen Rap-Anstrich bekommen hat, hat sich das viel geändert, ja.
Ja, also falls wir eine große amerikanische Boyband übersehen haben, wisst ihr, wo ihr uns das schreiben könnt, nämlich at Instagram. Schreibt das bitte einfach an, at Instagram. Die Leute werden euch weiterleiten zu uns.
Irgendeiner wird es weiterleiten.
Nee,
wird es schon jemanden geben, der dafür mittelt.
At die gelben Leute auf Instagram, da könnt ihr mir das dann gerne schreiben. NSYNC tauchen auf und führen die ja eigentlich so ein bisschen in diese Boyband-Welt ein. Geben denen diesen Präsentkorb mit der Stungun, damit man schnell zum Auto kommt, was ich extrem witzig finde. Ja. Und faden ja dann schon aus. Weil. Genau,
dann sagen die Jungs ja noch irgendwie, weil sie den Korb bekommen von diesem Geschenk. Auch so geil, dass so eine Boyband einer anderen Boyband so einen Geschenkekorb schenkt. Jetzt müssen wir denen auch den Korb kaufen. Ja, dann ist Videopremiere. Dann wird es kurz MTV-ig.
Ja.
Dann haben wir diese völlig überdrehte Moderatorin.
Die aber schon auch sehr realistisch ist.
Die auch sehr realistisch ist und die vor allem auch so mit diesen typischen 90er-Jahre-Kameraeinstellungen, wie man halt damals so bei Viva oder sowas halt seinen Fernsehen gemacht hat. Und die haben sich ja auch noch von MTV abgeguckt. Dieses von oben, Kamerafahrt runter, Kamera leicht angequert. So, also so, das ist so, ja. Da erkennt man viele schöne Muster. Das ist ein schönes Zeitdokument. Mhm. Und läuft die erste Single.
Genau. Also wir hören ja auf dem Auftritt bei Skinner gibt es diesen Spelling Bee Song, praktisch was diese Ballade ist. Und das Video, was wir dann sehen, ist zu Drop the Bomb. Was so, also da ist ja alles los in diesem Video. Man sieht die Blue Angels, also die Kunstflugstaffel der Navy, alles ist schon sehr militaristisch. Man sieht auch, und das finde ich irgendwie extrem weird, es gibt doch diese eine Stelle, wo diese, ich nenne es mal, Milizen aus dem Mittleren Osten so weggebombt werden.
Ja. Und sich aber dann in schöne Bauchtänzerinnen verwandeln.
Genau. Und auf diesem Auto ist eine Flagge. Und das ist die Flagge der syrischen Unabhängigkeitsbewegung. Was ich nicht verstanden habe, beziehungsweise wirklich nicht rausfinden konnte in der Kürze der Zeit, ist, dass das, also das war jetzt im syrischen Bürgerkrieg, aber der hat ja erst 2011 angefangen. Und ich konnte nicht in meiner Recherche rausfinden, ob es die vorher für was anderes gab, aber es gab da wohl mal eine kleine Kontroverse, also Leute aus der syrischen Community fanden es nicht so nice, dass diese Unabhängigkeitsflagge da benutzt wurde scheinbar. Fand ich einfach nur spannend, wollte ich mal reinbringen, damit ihr auch mal mit so Halbfakten klarkommen könnt. Generell Video halt, ne? Militärpropaganda und zeitgleich Popvideo. Irgendwie jetzt auch. Ich find's nicht zu drüber, dass ich nicht das Gefühl habe, das hätte ich auch sehen können, so um die 2000er rum.
Weil solche Videos ja auch immer damit gespielt haben.
Ja.
Und ich glaube, ich habe auch sogar mal irgendwann so ein K-Pop-Video gesehen, wo genau mit diesen Sachen dann auch so gespielt wurde. Also auch so mit so, quasi eigentlich auch mit dem, was hier so, dieses ganze Militärding und so. Ich meine, wäre dir auch nicht aufgefallen, weil die sich ja immer für ihre Videos irgendwie ein Thema genommen haben, haben gesagt, so jetzt heute sind wir mal alle irgendwie, keine Ahnung, Stahlarbeiter.
Ja.
Und dann war das halt so ein Video, das hat er dann halt einfach irgendwie so dann, also das war ja immer so, so die, das hat, war meistens sogar themenunabhängig vom Song, weil die Songs eh scheißegal waren inhaltlich. So bei den Spice Girls doch auch so. Jetzt machen wir mal ein Video, das ist eher so abgespaced. Spice Up Your Life Video war dann so, okay, jetzt alles so futuristic shit und alle sind so unterschiedliche Enfants terribles in ihrem Gebiet und sowas, haben so eigene, sind so eigene Charaktere in dieser Welt und so.
Ja. Also
das war einfach ein Stilmittel. Das Horrorvideo zu Everybody, so, oh, wo dann irgendwie Nick Carter als. Das war ein super Video.
Ja.
Das war ein saugutes Video. Aber das war halt so, so hast du damals die Videos gemacht. Du hast dir ein Thema rausgesucht, hast gesagt, jetzt bringen wir jeden. Mhm. Jeder kriegt jetzt hier seine Rolle. Nick Carter ist die Mumie. Brian ist der Vampir und so weiter und so fort. Und daraus machen wir jetzt einfach irgendwie so ein mit so Universal Monsters machen wir jetzt halt einfach irgendwie so ein. Machen wir jetzt einfach mal so einen Clip.
Ja.
Und der nächste ist dann wieder ein ganz anderes Thema.
Genau.
Ja.
Weil du ja auch, also ne, damals waren Videos halt noch, mussten wesentlich mehr in Erinnerung bleiben und waren irgendwie noch
wichtiger, viel wichtiger.
Ja, ich wollte auch eben gerade sagen, krasser und habe gedacht, das ist vielleicht so eine alte Leute-Meinung, aber es stimmt eigentlich nicht. Damals hat man schon auch wirklich viel, viel, viel Zeit in so Videos investiert.
Ey, damals sind so Sätze gefallen und die sind nicht einmal gefallen, sondern das ist jetzt das teuerste Musikvideo aller Zeiten. Ja. Und dann wurde es ein paar Wochen später wieder übertroffen. Also ich weiß noch, das Video von Janet und Michael Jackson.
In dieser Raumstation?
Wie heißt der Song?
Nee.
Ja. Dieses in diesem Raumschiff. So, wo die dann so...
Scream, glaube ich.
Scream, oder? Ja, Scream. Ja. Got him again. Ich weiß nicht mehr, was er sagt.
Ich aber weiß es auch nicht.
Das war einfach nur wild. Das war ein krasses Ding. Also, ja, die Inszenierung von Videos war extrem wichtig und deswegen ist das Video, was wir hier sehen, natürlich mit Fallschirmsprung und Jets und sonst irgendwas natürlich dolle. Mhm. Aber es ist nicht weit weg von dem, was damals da passiert ist, weil man halt einfach gesagt hat, also wir müssen jetzt einfach irgendwie... ein krasses Video. So, und das Video spielt halt jetzt in einem Skigebiet und das ist das und das ist das. Und so war es halt.
Ja. Was dann allerdings relativ unklassisch ist und ja auch irgendwie das Besondere an dieser Folge, ist dann die Hook, beziehungsweise der Chorus, der von den Frauen gesungen wird. Und zwar Ivan et Nioche. Was natürlich nichts bedeutet, wie uns Homer erklärt. Wie Rama Lama Ding Dong oder Frieden auf Erden. Und das ist eine Line, die ich sehr gut finde. weil Lisa natürlich auch die Einzige ist, die sich das fragt. Niemand hinterfragt diesen Sound, außer Lisa. Du hast dann noch so einen extrem epischen Moment, wo sie so eine, wo sie das Bild von der Flagge von Iwo Jima nachbilden, aber eigentlich nur so eine Volleyballstange hochheben, wo sie dann mit den Mädchen zusammen spielen. Was ich, also das finde ich einfach nur gut, dass man sich da entschieden hat, das irgendwie einzubauen. Und dann beginnt Lisa ja mit ihren Ermittlungen und trifft ja dann super schnell praktisch auf Otto, der den Drang verspürt, zur Marine zu gehen.
Genau, weil sie spielt dann auch den Clip, also Otto sagt, er weiß nicht warum.
Ja.
Und steigt dann einfach in den Bus und sagt dann noch dieses, lieber net miage. Und dann geht er und steigt dann in den Bus, er sagt dann irgendwie falsch. Steigt dann ein und ja, damit ist er weg. Und das natürlich ist dann klar, dass da nicht, nämlich, dass das nichts bedeutet, sondern dass das auch rückwärts ist für Join the Navy.
Genau.
Und ja, das ist das große Geheimnis, dass hier unterschwellige Propaganda begangen wird, dass Leute zur Marine gehen. Und damit stellt sie dann Lieutenant, wie heißt der nochmal? Slam? Nee.
Lieutenant LT Smash.
Smash, nicht Slam. LT Smash, der stellt sie denen dann vor Rede und Antwort.
Finde ich auch eine der witzigsten Szenen, um ehrlich zu sein.
Ja, da sind zwei sehr, sehr gute Gags drin, meiner Meinung nach. Mhm. Der erste ist natürlich der, der sagt, es gibt direktes Ansprechen, indirektes Ansprechen, macht das Fenster auf, dann stehen da Lenny und Karl und sagt, hey, ihr, geht zur Marine! Okay! Und dann gehen sie einfach um die Ecke und schreiben sich ein.
Was ist denn superschwellig?
Genau.
Das finde ich unfassbar stark. Unterschwellig, schwellig, superschwellig. Und ich finde halt diesen ganzen, also sie findet dann über ein Tattoo, dann geht ein zweites Tattoo auf, aber diese Sache mit dem Namen finde ich halt geil. Dass sie dann den Punkt abkratzt und feststellt, oh nein, es ist nicht LT Smash, es ist Lieutenant Smash. Also, ja, du hast recht. Lieutenant LT Smash. Das ist so dumm, ja, aber da kann ich großartig. So viel drüber lachen.
Ja, und auch wenn er dann sagt, ich kann dich nicht jetzt wo du es weißt, kann ich dich nicht gehen lassen, dann guckt er aus dem Fenster raus und dann
sieht, wie sie geht.
Sie halt schon läuft sie schon völlig entspannt die Straße runter.
Ja,
das ist eine schöne Szene. Ja, und von dem Zeitpunkt an will sie ja dann einfach eigentlich dieses, will sie ja dieses Geheimnis, was sie da gelüftet hat, erstmal irgendwie kommunizieren, aber man hört ihr natürlich wie so oft
nicht zu.
Wie so oft nicht zu, wenn Lisa was aufgedeckt hat.
Muss man auch sagen, jede Simpsons-Folge wäre einfach nur halb so lang, wenn man einfach Lisa Simpson zuhören würde. Aber ist auch gut, dass man es nicht macht. Sonst würde einiges an Entertainment flöten gehen. Beschissenes Sendekonzept. Wir haben immer irgendwie ein Thema, das wird nach 5 Minuten von einer 8-Jährigen aufgelöst und dann ist die Folge vorbei. Daher gut, dass ihr nicht zugehört wird. Und ich glaube, dann ist doch der Auftritt auf dem Schiff, oder habe ich was verpasst?
Genau, dann, ja. ist der Auftritt, geht es relativ schnell über den Auftritt, der auf so einem Marineschiff ist. Mhm. Und hier natürlich auch alles irgendwie komplett auf Propaganda ausgelegt. Es werden Tanzmove in der Gruppe ausgeführt, die dann irgendwie auch natürlich an Militärschritte erinnern. Die Message ist natürlich die ganze Zeit so, ich habe Girls in jedem Hafen, aber wenn ich nach Springfield komme, rufe ich dich an. Wird halt natürlich die ganze Zeit wieder unterschwellig marschiert und propagiert, was das Zeug hält. Lieutenant Smash hat dann so eine geile Rückblende, wo er gegen Hippies auf einer riesigen
Gottesanbeterin
kämpft. Was ich auch einfach nur fantastisch finde. So, ich hatte wieder die Hippie-Fantasie, aber sie werden weniger, Sir. Sehr gut. wo der Typ dann die Blume ins Auge bekommt. Ich hasse Amerika. Das ist alles so geil. Die Szene liebe ich auch doll. Die ist gut.
Und dann kommt halt der, ich glaube, ein Admiral, irgendein Höhergestellter kommt auf jeden Fall und sagt halt LT Smash, dass wir das Projekt leider stoppen müssen, was er natürlich nicht akzeptieren kann. Und dann auch, also erst wird der Voice Enhancer halt ausgestellt, das heißt, alle stellen fest, oh, die haben ja gar kein Talent und versuchen zu flüchten. Und LT Smash fährt dann, also kapert mehr oder minder das Schiff mitsamt allen, die darauf sind. Weil er hat ja Rache, weil das Ganze wird ja gecancelt, weil Mad Magazine sie ins Visier genommen hat und irgendwie sobald die über die schreiben, ist das Zeichen für, jetzt sind sie zu uncool, jetzt funktioniert es nicht mehr. Und ich muss sagen, ich finde den Moment extrem schön, wo sich alle von diesem Flugzeugträger werfen und dann siehst du einfach nur, wie sie zum Steg gehen, weil das Wasser einfach nur so knietief ist. Was ich auch einfach, also finde ich dumm, aber witzig. Und dann wird's ja das geht ja dann so schnell, weil sie sich dann fragen, okay, wo sind wir? Zack, eine Sekunde später, ach so, die Freiheitsstatue, wir sind in New York.
Ja.
Und dann droht das Mad Magazine beschossen zu werden. NSYNC taucht zum Glück auf und versucht den Tag zu retten. Ja, ich gucke gerade auf meine Notizen, ob da ein Moment dabei ist.
Dann gehe ich noch mal ganz kurz, ich gehe noch mal ganz kurz aufs Mad Magazine ein, weil das Mad Magazine wird in der Folge auch so ein bisschen, als Mad Magazine hat ja immer ganz gute Momente in den Simpsons. Mhm. So, zum Beispiel, wenn sie in New York sind, das ist eine Folge, über die wir in dieser Staffel drehen müssen, die Simpsons in New York. Die Simpsons in New York Folge, und da wird ja auch das Mad Magazine so, bringen Sie mir noch ein quietschgebuntetes Sandwich. und da ist ja auch dann so, dass das Mad Magazine aber relativ als dumm so wo die ganzen Redakteure im Raum sitzen und sagen, so, wieso nennen wir die Serie nicht einfach, alle hassen Raymond. Ja, wir waren die ganze Nacht wach, aber das war's wert.
Das so, ist wirklich so,
okay,
gut.
Sehr gut, den ersten nächsten Gag. Und die werden so ein bisschen als die Deppen dargestellt die ganze Zeit. Mhm. Also auch auf dem Mad Magazine, man haut so ein bisschen, also mit so ein bisschen Liebenswürdigkeit haut man auch schon drauf.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall, das ist halt so wieder dieses typische, das ist das typische Konzept halt. Beschießen sie das Gebäude ja dann trotzdem, weil sie nicht schnell genug sind. Also es wird ja dann irgendwie, das geht ja um NSYNC, will das ja eigentlich alles
verhindern.
Aufhalten mit Musik und
Verhindern mit Musik und die brauchen halt einfach zu lange, um die Choreo zu lernen. Also die
halt anderen, Ding,
die Party-Posse.
Ja, und deswegen wird das Mad Magazine dann einfach weggebombt.
Ja, aber allen geht's gut.
Zusammen. Aber allen geht's gut, geht's dir gut? Ja, es geht mir sogar besser als davor. Ja, und dann wird Lieutenant Smash wird dann festgenommen.
Genau. Und dann hört's auf. Also es gibt dann noch so eine letzte Szene, wo NSYNC praktisch erklärt, dass man sich sehr über die Navy lustig gemacht hat, aber dass sie auch total wichtig ist, weil die beschützen uns jeden Tag vor Godzilla, den Piraten und den Quallen.
Stimmt.
Und
diese dumme Szene mit dem ja.
Ja, dass das halt auch endet mit ja, und deshalb haben wir JC gestern verpflichtet und dann kommen diese zwei Militärpolizisten und ziehen ihn so weg.
Nein!
Ja. Ist ein auf jeden Fall ein wichtiger Appell. Die Marine nicht vernachlässigen. Ich meine, wer beschützt uns sonst vor Godzilla? Und ja. Damit endet diese Folge.
Ja, damit endet sie. Und ich fand sie okay.
Mhm.
Wie findest du die?
Ich bin ehrlich, ich mag ein paar Szenen sehr gern. Mir sind aber ein paar dazwischen zu egal, als dass ich die in meine Top 10 packen würde, zum Beispiel. Das ist halt so dieses große, breite Feld von Simpsons-Folgen, die ich mag, wo ich mich an ein paar Sachen erinnern kann, wo ich aber... Also wenn ich dir praktisch eine CD brennen würde mit meinen liebsten Simpsons-Folgen, wäre das wahrscheinlich die am Ende dem Cut nochmal zum Opfer fällt. Weil ich sagen würde, okay, ja. Nee, da brauche ich dann doch vielleicht noch Platz für die Simpsons in New York. Zum Beispiel.
Ja, also ich finde die, wie gesagt, okay. Für mich fallen ja auch in dieses ganz große Spektrum von okayen Simpsons-Folgen. Hm? Ich glaube, also ich habe ja vorhin gesagt, ich weiß so ein bisschen, was mein Problem ist.
Da bin ich sehr gespannt.
Und ich glaube... Es gibt Serien, bei denen ist super wichtig, dass sie aktuell sind. Ne? Mhm. Zum Beispiel South Park.
Ja.
South Park ist abhängig von der Aktualität. Mhm. Oder auch die Tagesthemen.
Ja, ist ein Format, nein, das ist wirklich überhaupt nicht zeitlos. Tagesthemen, ja, Tagesschau.
Da habe ich alle Staffeln gesehen. Nee, aber tatsächlich, es ist super, super wichtig bei manchen Sachen, dass sie diese Aktualität von aktuellen Themen haben. Mhm. Und ich finde, den Simpsons steht es nicht so richtig. Ich finde, die Simpsons sind eher für mich ein zeitloses Produkt und deswegen habe ich ein Problem damit. Also klar, dass sie dann auch mal so ein Thema sich unter die Dings nehmen. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken. Nimmt er weiter auf? Sehr gut. Toll, danke. Ich hatte kurz nur Angst. Ich finde, das ist ein ganz großes Problem. Damit haben sie erst später in späteren Staffeln angefangen.
Mhm.
Also sie tun natürlich, sie haben schon immer so einen Bezug.
Nee, ich weiß aber, glaube ich, was du meinst. Weil
und die Simpsons wurden irgendwann so, wir waren jetzt so oft in Springfield, aber wir gehen jetzt mal raus. Mhm. Wir verlassen die Springfield-Bubble und wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes. Aber auch wenn ich zum Beispiel die Humapalooza-Folge daneben stelle, ja, wo es ja auch mit aktuellen Bands ist und auch so ein bisschen in Ausbruch und Humor halt auf dem Weg ist, irgendwie ein Riesenstar zu werden, weil er sich immer diese Kanonenkugel in den Bauch schießen lässt, die hat trotzdem mehr Charme. Ich finde, das hier hat irgendwie so einen Anstrich so, yo, wir wollen auch so ein bisschen jetzt in den aktuellen Themen und Boybands waren halt 2001 ein Riesenthema und NSYNC waren riesengroß. Wir wollen da irgendwie so ein bisschen mitfischen und ich weiß nicht. Ich finde, dass die Simpsons haben sich irgendwann auf ein Themenfeld gewagt, was zu groß ist und was zu viel Kram drumrum hat und was nicht mehr dann diese Zeitlosigkeit und dieses, die Simpsons sind ja trotzdem auch immer so ein bisschen klein in sich.
Mhm.
Und ich finde, das verliert sich total. Und ich finde zum Beispiel auch, und das ist total entscheidend, es gibt so eine Reihe von ikonischen Simpsons-Nebenfiguren. Und ich finde, an Lieutenant Smash merkt man ganz klar, dass das scheiße, der ist scheißegal.
Mhm.
Also so eine Figur hatten wir schon 100.000 Mal besser bei den Simpsons. Ja, und also auch die Nebenfiguren werden schwächer. Und dieser Weg, Popkultur aufzugreifen, das funktioniert hier nicht so, wie das normalerweise funktioniert. Sie nehmen sich einfach meiner Meinung nach in dieser Folge zu viel vor. Sie wollen aktuelles Thema bedienen. Sie wollen Propaganda kritisieren. Sie wollen die Marine kritisieren. Sie wollen viele Sachen machen, alle Sachen machen, die richtig sind, so quasi. Aber irgendwie stimmt das Writing. Es ist nicht mehr so präzise, als dass das alles auf den perfekten Nenner kommt. Und unter anderen Umständen wäre das wahrscheinlich eine super Folge für ein anderes Format. Wir reden halt hier von den Simpsons, die sowas halt mit, also keine Ahnung, nimm mal bitte die Barbershop-Quartett-Folge. Da geht es auch darum, dass Figuren aus den Simpsons plötzlich, die wir alle schon kennen, eine Band formieren.
Mhm.
Das ist mit einer der klassischsten, größten Folgen, die es je gab. Weil das Writing einfach so ultra präzise ist und weil du 1 Million gute Gags da drin hast. Und hier wird sich, also ganz oft habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen die erstbeste Idee. Von den Gags her, die Boyband-Thematik, diese Marine-Geschichte, man rusht so ein bisschen durch, dann ist das auch alles, geht das teilweise wieder so viel zu schnell. Natürlich geht's immer schnell bei den Simpsons, weil wir reden von 20-Minuten-Folgen, aber sie kriegen die kleinen Stellschrauben viel öfter, viel schöner hin vom Schreiben her. Und ich finde, das hier ist so ein Paradebeispiel dafür, warum die Simpsons irgendwann nicht mehr so gut geschrieben waren. Und ein frühes Beispiel, weil wir in Staffel 12 noch nicht so viele Probleme haben wie später bei 15 oder 18. Aber da sind wir schon an einem Punkt, wo es kritisch wird.
Ja. Konnte ich tatsächlich ziemlich gut nachvollziehen. Ich glaube, der wichtigste Punkt, auf den du dich ja auch so viel bezogen hast, ist ja auch dieses, dass die halt zu breit und zu groß und dadurch vielleicht zu beliebig werden. Weil,
ja,
wie du gesagt hast, mit Nebenfiguren, wir sehen ja auch extrem wenige andere Simpsons-Nebenfiguren in der Folge. Also es gibt keinen, nicht so krass viele Gastauftritte. Da ist vielleicht noch Skinner zu nennen und that's it. Weil natürlich, ne, sind Milhouse und so noch dabei, aber die sind halt nur da. Die erfüllen.
Nee, ich meine aber auch so, dass du hast ja Nebenfiguren, die extra für nur in einer Folge existieren.
Ja, ja, klar.
Aber die so super ikonisch sind. So ja. wie der Monorail-Typ. Mhm. Ja, oder keine Ahnung, jetzt fällt mir natürlich keiner ein, aber die Liste ist ja endlos krass an Figuren, die irgendwann einmal aufgetaucht sind, an die sich jeder erinnert, Homers Bruder oder sowas.
Nicht. Aber, also ich glaube, ich habe nicht richtig ausgedrückt, was ich damit meinte. Wenn die Simpsons große Themen hatten, haben die sich auf die Figuren bezogen, die man schon kannte und nicht 40 neue eingeführt oder einfach nur die Geschichte praktisch für sich arbeiten lassen. Mhm. Das war so gerade der Gedanke eher.
Okay.
Weil wie jetzt zum Beispiel in der Monorail-Folge gibt's halt zwei Promis, zwei neue andere Figuren, also den Wissenschaftler und den Monorail-Dude, und ansonsten findet das ja in einem bekannten Feld statt und wird dann so groß und anders. Vielleicht, dass das wirklich damit auch viel zusammenhängt. Weil, also wie gesagt, ich finde die Folge nicht schlecht, ich mag die ganz gern, aber ich konnte trotzdem jetzt deiner Argumentation insoweit folgen, dass ich das komplett unterschreiben würde. Weil ich finde, du machst einen guten Punkt auch, gerade im Vergleich jetzt mit der Homer-Palooza-Folge, die ich auch großartig finde. Und die ja von der Menge an Gastauftritten und von der, ich sag mal, auch räumlichen Größe, die das Ganze einnimmt, weil es ja eben diese Tour ist, um die es dann geht, eigentlich sogar noch mal größer ist.
Ja, ja.
Mir hat es am Anfang so ein bisschen, als ich gemerkt habe, scheiße, du fandst die Folge nicht so gut, hat es mir ein bisschen leid getan, weil ich gedacht habe, ist schade. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ganz spannend, weil man so auf diesen Punkt, was hat vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, auch mal gut kommen konnte, ohne direkt eine Folge zu nehmen, die halt wirklich richtig reinscheißt.
Ja, das Problem ist halt, also ich finde es ja interessant, also ne, ich sage ja immer so, ich finde es auch natürlich interessant, darüber zu reden, wann die Simpsons was verkackt haben. Also das ist schon ein interessanter Punkt, sich darüber zu unterhalten. Das große Problem ist halt nur, dass man halt, eigentlich will ich das gar nicht. Ich will gar nicht so sehr über das Negative reden. Aber wir müssen natürlich auch irgendwann mal darüber reden, wann sind eigentlich die Simpsons ein bisschen schlechter geworden, als sie waren. Oder dann sogar massiv schlechter. Und das hier ist halt so, das ist so ein Spektrum vom Wendepunkt. Ganz wichtiges Argument dabei ist auch noch Atmosphäre.
Mhm.
Weil zum Beispiel, nehmen wir mal die Folge des Barbershop-Quartetts. Oder nehmen wir die Monorail-Folge. Das sind natürlich mit die ikonischsten Folgen, die Simpsons haben. Aber was die Simpsons, oder auch die jetzt hier, wo wir letztens drüber geredet haben, Wer schoss Mr. Burns, vor allem der erste Teil, da ist ganz oft das Wort Bedrohlichkeit und Atmosphäre sind da gefallen.
Ja.
So, dass die Folgen nicht ganz krass, und wir haben ja hier in dieser Folge eigentlich eine starke Bedrohung, nämlich durch einen völlig Wahnsinnigen, der sich versucht, durch heimliche Nachrichten Kinder dem Militär gefügig zu machen. Und diese Bedrohlichkeit ist aber die ganze Zeit so scheißegal, finde ich. So, die ist so, also als dieser Clip das erste Mal läuft und als es dann den Leuten auch auffällt und sowas, diese Bedrohlichkeit wird zwar thematisiert, aber sie wird nicht gut eingefangen. Und das ist auch ein Problem. Ist sehr schwer, das zu beschreiben. Es hat ganz viel mit Gefühl zu tun. Es hat ganz viel mit Empathie fürs Zuschauen zu tun. Aber ich kann nur sagen, ich für meinen Teil, ich finde, das ist schwach. Teilweise. Und deswegen schade. Weil das Thema an sich total geil ist.
Ja.
Und auch hier der Gastauftritt, und das ist auch was ganz, ganz Entscheidendes, der Gastauftritt von NSYNC ist leider nicht gut. Der ist einfach nur drin, weil es NSYNC ist. Und das ist ein Problem, das haben die Simpsons in späteren Staffeln noch richtig, richtig, richtig oft, dass sie der Gag oder die bessere Idee für einen natürlich, sehr klar, plakativen Gastauftritt verschwindet. Mhm. So, zum Beispiel nimm Paul McCartney bei der Vegetarier-Folge
ja.
Oder George Harrison in der Barbershop-Quartett-Folge. Das sind teilweise zwei, drei Sätze, die da fallen, aber die sind viel herzlicher, schöner, effektiver. Und hier in Sync ist einfach nur so, yo, und das hast du später mit Britney, das hast du mit Eminem, das hast du mit diese ganze Liste, die haben alle großen Stars da in diese Serie reingeschrieben irgendwann mal, aber fast keiner davon war wichtig.
Es ist halt nichts auch, wo man sich krass dran erinnert. Also, wenn ich jetzt so versuche, in die Zukunft zu gehen, was so Gastauftritte betrifft, ist, glaube ich, das Modernste, woran ich gerade denken kann.
Lady Gaga.
Oh, Gaga war tatsächlich gut, aber da war sie ja auch wirklich komplett Thema. Dann Gaga, sonst hätte ich nämlich jetzt gerade gesagt, Green Day im Simpsons-Film. Das fand ich einen sehr schönen Gastauftritt.
Ja, der Simpsons-Film ist aber auch zu einer Zeit, der Simpsons-Film hat nochmal viel richtig gemacht, was die Serie dann schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr hat.
Ja.
Aber da reden wir irgendwann mal komplett gesondert drüber. Vielleicht sogar auf patreon.com/diegelbenleute. Ja, keine Ahnung, der Simpsons-Film hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Aber ja, es ist echt komisch und echt, ja, weird, was da so passiert ist. Ich kann es gar nicht so richtig benennen, aber ich habe einfach, man merkt einfach, dass vieles, ja, das ist vielleicht so dieser ikonische Status und irgendwann fängst du an, das wird so ein bisschen, das ist ein bisschen das Stefan Raab-Ding.
Mhm.
So, irgendwann hast du diesen ikonischen Status und weißt, du hast unfassbar viel bewegt in der Fernsehwelt und du hast unfassbar viel, du warst einfach mal, so, Stefan Raab war für die deutsche Medienlandschaft ein paar Jahre das Allerwichtigste, was es je gab, so, ja. Und die Simpsons waren das natürlich hochskaliert für die amerikanische Fernsehgeschichte und für die weltweite Fernsehgeschichte waren die Simpsons das auch. So, und dann hast du halt diesen ikonischen Status und alle Promis wollen auf einmal bei dir sein und ja, keine Ahnung, so ist es halt irgendwie. Es ist halt irgendwie, dann bist du halt auf einmal in so einer ganz komischen Position und verlierst vielleicht so ein bisschen deine eigenen Ziele und deinen eigenen Fokus, weil du dich darauf ausruhen kannst, was du die letzten Jahre gemacht hast, aber das einfach nicht mehr mit dieser Präzision wie vor 5 Jahren noch. Und das ist dann immer ein bisschen schade.
Vielleicht auch, weil es dann zu sehr Selbstläufer wurde. In der Hinsicht, dass du halt, ne, so. Jeder hatte Bock dabei zu sein. Ich glaube, das war nicht mehr so das Ding, dass man da anfragen musste und sich Sorgen machen musste, ob eine Person zusagt, bei den Simpsons zu sein. Und
na, die haben geschnipst und eigentlich ist jeder hin.
Klar. Also ich meine, ne, die Staffel 32 nicht gesehen, aber das kann der größte Scheiß sein. Wenn die mich morgen anrufen, bin ich in Staffel 33 dabei. Das ist klar. Also easy. Aber weiß nicht, ob ich die Folge dann gucken würde.
ja.
Aber
ja, ey, es ist auf jeden Fall ein krasses Ding. Und also es ist ein krasses Ding, wie sich die Serie entwickelt hat. Und hier sehen wir halt wirklich gerade so, hier sehen wir das erste Mal so einen spürbaren Verfall. Und ich glaube, man kann das ein bisschen an den Faktoren, die ich gerade aufgeführt habe, festmachen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt Leute nachvollziehen können, ob alle jetzt da sitzen und sagen so, ja, oder nee, sehe ich nicht so. Das ist ja auch okay so, wenn man es dann nicht so sieht. Aber was ich halt vorhin schon mal eingangs meinte, irgendwann hat sich die Meinung von allen irgendwie zu den Simpsons gedreht.
Mhm.
Und ich glaube, die spannende Frage ist für uns alle, ja, für alle hat sie sich irgendwie gedreht, aber wir müssen uns für alle irgendwie mal fragen, warum eigentlich?
Ja.
Und dann müssen wir immer mal wieder ein bisschen auf die Schliche gehen. So, und ich glaube, mit dieser Folge heute konnten wir das ganz gut, weil die so ein ganz komischer Mittelweg ist zwischen, ich bin immer noch eine gute Folge, aber ich habe schon nicht mehr den Glanz und den Zauber, den es früher mal hatte. Und das ist, ja, das ist das Problem mit der Popband.
Ja, mit New Kids on the Block. Was ich auch einfach einen tollen englischen Titel finde. Fand ich mega spannend. Ich bin ehrlich, konnte dazu jetzt gerade gar nicht so viel beitragen. Aber nicht, weil ich so eine krasse Antiposition zu dem Ganzen habe, sondern einfach, weil ich merke, ich kann das gerade noch nicht so festmachen, was mich ab einem gewissen Punkt stört. Weil es ja bei den Simpsons nicht, also zumindest für mich nie das war von ich mag die zu ich hasse die, sondern zu von ich mag die zu, die laufen im Hintergrund, von ich mag die zu, die laufen im Hintergrund und eigentlich ist es mir auch relativ egal.
Ja.
Und
mir geht's da genauso ja. Wie dir, Lukas. Ich habe immer, wenn Leute was gegen die Simpsons gesagt haben, selbst in Phasen, wo mich die Simpsons einen Scheiß interessiert haben, und die vielen Jahre gab's auch, hab ich immer gesagt, so, nee, gegen die Simpsons sagt man nichts. Die Simpsons sind so wie Jesus.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort.
Ja, gegen den sagt man ja auch nichts.
Jesus, absolut deswegen, unstrittige Persönlichkeit.
Absolut unstrittig. Der hat Wasser zu Wein gemacht. Wer will da schon sein Kumpel sein? Ja.
Dann war's das doch schon wieder. Nächste Woche gibt's keine Folge, weil wir nehmen ja alle 2 Wochen, ne? Alle 2 Wochen gibt's eine neue Folge. Das heißt, nächste Woche hört ihr uns nicht. Dafür die Woche drauf dann mit unserem Halloween-Special Treehouse of Horror 7 Season 8 Folge 1.
Freue ich mich drauf.
Ich mich auch. Sehr sogar.
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Ja, und dann bedanke ich mich schon mal bei allen ZuhörerInnen fürs Zuhören und dabei sein und überlasse dir mal die Abmoderationsworte, Max.
Ja, dann auch von meiner Seite aus einfach toll, dass ihr zugehört habt. Checkt nochmal Patreon aus. Wir freuen uns. Es gibt absolut keinen Sondercontent. Erwartet nichts, aber bekommt das Außergewöhnliche. Und den Worten von Lukas, haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut. Tschüss.
Ciao.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.